Du bist in so einem Raum und dann siehst du auf einmal, ist da so ein Fetzen an der Tapete und du denkst so, was ist das da, und kratzt da so ein bisschen dran und dann pulst du weiter rum und dann kannst du die Tapete aufmachen und auf einmal denkst du so, ah, da ist ja ein Loch, und dann guckst du da so rein, machst es immer größer und denkst so, ah, ist ja interessant, und auf einmal denkst du so, krass, da ist ja noch ein ganzer, ein weiterer Raum dahinter. Den kannte ich ja noch gar nicht, habe ich nie gesehen. Und auf einmal checkst du ja, das ist eine ganze neue Welt.
Genau so ist es. Und genau so ist es mit unserer Wahrnehmung. Wir nehmen Dinge wahr und das ist so der Raum, den wir kennen. Mhm. Und wenn wir dann an die Grenze unserer Wahrnehmung gehen, durch die Bewusstseinsarbeit, innere Arbeit, dann merken wir, oh, da kratzen wir. Und dann merken wir, bumm, oh, da gibt ein neuer Raum auf.
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Patrick, schön, dass du heute da bist bei uns im Podcast. Du bist ja ein richtiges Multitalent.
Weiß ich gar nicht.
Nicht nur vegan, siehst nicht nur gut aus. Und bist ja auch schon eine ganze Weile im Business, auch wenn es ja komplett anders angefangen hat bei dir. Und vielleicht magst du mich nochmal so ein bisschen mit abholen. Mal angenommen, ich würde dich irgendwo in einem richtig schönen, tollen, veganen Nachhaltigkeitshotel treffen. Und wir stehen so beide am Buffet und ich gucke dich so an und denke so, Mensch, hey, wer bist du denn? Wie würdest du beschreiben, wer du heute bist, was du heute machst und wie du vor allen Dingen heute Menschen auf ihrem Weg hilfst?
Ja, ich würde erstmal sagen, dass ich komplett begeistert bin von der menschlichen Natur. Also ich interessiere mich für Menschen, ich interessiere mich für Leben, ich interessiere mich für Wirklichkeit und Realität. Also es geht schon in eine philosophische Richtung, wo ich gemerkt habe, dass mich diese Fragen umtreiben. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Und wie funktioniert Entwicklung? Wie entwickelt sich der Mensch? Und wie entwickeln sich auch Gesellschaften, Länder, Kulturen? Was braucht es, um wirklich eine Transformation zu kreieren? Und das beschäftigt mich, das treibt mich um. Da könnte ich mich jeden Tag damit beschäftigen. Und aufgrund von dem, weil mich das interessiert, war ich ja in dem Sinn gezwungen, mich selbst tiefer zu erforschen. Das heißt, wenn mich Menschen interessieren, dann will ich ja verstehen, wie funktioniert der Mensch. Dann kann ich ganz viele Bücher lesen über Psychologie, Traumatherapie, Philosophie, Entwicklungspsychologie. Das habe ich alles gemacht, Soziologie. Aber gleichzeitig ist es ja auch interessant, wenn ich mich selbst tiefer erforsche, also beginne, phänomenologisch meine Aufmerksamkeit nach innen zu richten und zu schauen, was passiert denn in mir von Moment zu Moment zu Moment. Auf der körperlichen Ebene, emotionalen Ebene, mentalen Ebene. Und da gibt es ja noch etwas, was all das bezeugt, was das wahrnehmen kann. Da gibt es noch eine tiefere Schicht. Sich bewusst sein. Was ist das überhaupt? Sich bewusst sein. Was ist das für eine Qualität von dir, von uns? Und das heißt, ich habe also auch, nebst dem ich mich beschäftigt habe mit all diesen Themen, mich selbst in der Tiefe erforscht. Und das wiederum hat mir geholfen, mich von festgefahrenen Mustern zu befreien in meinem Leben. Ich bin ganz in vielen verschiedenen Mustern drin gewesen, wie wir wahrscheinlich alle. Nur ein Beispiel in der Beziehung. Ich hatte 4, 5 verschiedene Beziehungen und die endeten alle ungefähr gleich, nämlich nicht so gut. Ich war impulsiv in der Beziehung. Ich hatte auch immer mir dominante Frauen ausgesucht. Ich selbst würde auch mich als einen Mann bezeichnen, der dominant war damals. Also ich kann auch nach wie vor dominant sein, aber Dominanz hat ja so zwei Aspekte. Einerseits ist es wichtig, um Grenzen aufzuzeigen und auch das, was ich mir wünsche, in der Welt die Veränderung, um die auch zu kreieren. Dafür brauche ich Dominanz. Aber gleichzeitig kann Dominanz auch halt auch einreißen. Aufreißen, einreißen. Und meine Art von Dominanz hat auch viel eingerissen. Früher. Und da habe ich irgendwie irgendwann gemerkt, so komisch, weil die Frauen verändern sich. Immer. Aber das, was bleibt, bin ich. So, vielleicht liegt es an mir. Und dort habe ich schon angefangen, natürlich mich dann tiefer zu erforschen. Und so habe ich dann ganz viele verschiedene Muster in mir erkannt, die natürlich aus der Kindheit kommen. Ich bin nicht gut genug, dies, das und so weiter und so fort. Und dadurch konnte ich mich mehr und mehr und mehr befreien. Und ich würde sagen, ich bin heute an einem Punkt, wo sich das Leben für mich sehr frei anfühlt. Sehr gut, sehr leicht und viel Frieden. Und natürlich gibt es auch Herausforderungen und so weiter und so fort. Jetzt läuft nicht alles immer so, wie ich mir vorstelle. Und das ist auch gut so, glaube ich. Weil stell dir vor, die Welt würde genau so laufen, wie du willst. Mhm. Wo bin ich dann? Wo sind die anderen Menschen? Bisschen so, wie es du läufst, so wie du willst, bisschen so, wie ich will, bisschen so, wie dein Vater will, bisschen so, wie Caroline will. Da kann man sich einigen, irgendwie, ja? Genau, und so bin ich dann auf meine eigene Entwicklungs- und Heilungsreise gegangen in den letzten 37 Jahren, wenn du so sehen möchtest. Ich werde jetzt 38. Und auf diesem Weg habe ich andere Menschen mitgenommen. Und jetzt lange Rede, viel Sinn, war ja eine einfache Frage. Aber in der Kürze, was mache ich? Ich kreiere Räume, in denen Menschen sich auf einer tieferen Ebene begegnen können und dadurch Heilung und Entwicklung von ganz natürlich passiert. Das mache ich online, das mache ich über Retreats mit Gruppen von 10, 12 Frauen und Männern. Das mache ich im Elevation Camp mit 100 Leuten, 200, 300 Leuten. Das mache ich eben online in kleinen Gruppen. Ich mache das 1:1. Ich begleite Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus Kunst und Sport. Auch einzeln. Also von denen mache ich nicht so viel, weil es ist natürlich auch sehr anspruchsvoll, wenn ich solche Menschen dann begleite in den Veränderungsprozessen. Da kann ich gar nicht so viele aufnehmen dann. Aber das ist unter anderem das, was ich mache. Ich glaube, das gibt so einen kleinen Einblick. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann frag gerne nach. Und woher ich komme, war ja auch noch eine Frage. Da kann ich ganz viel auch erzählen, weil wenn ich so zurückschaue, es fühlt sich manchmal so an, wie wenn ich mehrere verschiedene Leben gelebt hätte. Vielleicht war es ja auch so, ich weiß es nicht. Es gibt da bestimmte Theorien und bestimmte Erfahrungen, die man vielleicht sagen könnte, das könnten Leben gewesen sein, die wir gelebt haben. Aber wissen, ob wir es wirklich wissen, oder ob es einfach nur ein psychologischer Teil in unserer Psyche ist, das wissen wir ja nicht. Und die Menschen, die behaupten, hey, schau, im letzten Leben war ich dieser oder jene, da würde ich immer sehr gut aufpassen, weil woher weißt du denn das? Woher weißt du, dass nicht deine Psyche dir etwas spielt? Wir müssen immer schon schauen, was wissen wir? Was können wir wissen, was können wir nicht wissen, was glauben wir nur zu wissen? Mhm. Ja, darum, ich komme aus dem kaufmännische Ausbildung und dann war ich in der Armee, dann Fitnessbereich. Dort hat meine Selbstständigkeit angefangen, habe mir eine große Reichweite aufgebaut im Fitnessbereich. Unternehmen dort auch gehabt, im Sportbekleidungsunternehmen, vegane Supplement-Linie, ProView, Trainingsprogramme und bin Weltmeister und Schweizer Meister geworden im Natural Bodybuilding. Dann auch mit einer veganen Ernährung 2015. Und dann 2016 habe ich gemerkt, gut, das ist es jetzt auch nicht wieder gewesen. Das war super toll, Höhepunkt für meine Karriere, gleichzeitig Tiefpunkt. Ich habe wieder gemerkt, das Korsett, meine Identität ist zu eng geworden. Es zieht mich woanders hin. Die Werte haben sich verändert. Der Sinn meines Lebens hat sich verändert oder ist gerade dran gewesen, sich zu verändern. Und da musste ich wieder schauen, in welche Richtung zieht mich das Leben. Mhm. Und so bin ich eben jetzt dann zu dem gekommen, was ich jetzt mache. Und habe dann das Human Elevation Institut gegründet. Das erste Institut in der Schweiz für Bewusstseinsentwicklung. Und so ist das Ganze so zustande gekommen. Also lange Rede, ich hoffe viel Sinn. Und dass man das so ein bisschen einordnen kann.
Wahnsinn.
Ich finde es immer die schwierigste Frage überhaupt. Patrick, was machst du denn und wer bist du? Wir haben heute ja bei meinem Podcast, Human Elevation Podcast, auch darüber gesprochen, über Berufung. Du hast ja sehr schön eigentlich skizziert, wie du deine Berufung gefunden hast. Und dann habe ich ja gesagt, wenn wir unsere Berufung finden wollen, dann können wir natürlich schauen, was für Jobs gibt es denn und passe ich denn in eine dieser Jobboxen? Und das ist von außen nach innen. Das ist schon auch wichtig, dass wir das so auch sehen. Ja, klar, das gibt's. Aber viel wichtiger ist auch, dass ich von innen nach außen arbeite und dann passt vielleicht meine Berufung gar nicht in einen Beruf, im klassischen Sinne, in eine Jobbox. Also was bin ich denn? Bin ich Entertainer? Bin ich Podcast-Host? Therapeut, spiritueller Lehrer, Mentor, bin ich YouTuber, Influencer, Unternehmer, bin ich irgendwie alles und doch irgendwie auch, ja, was bin ich denn? So? Was mache ich denn? Das ist eine schwierige Frage. Mhm. Aber ich helfe und unterstütze Menschen einfach ein geileres Leben in Frieden und Freude und in Erfolg zu leben, ganz einfach gesagt.
Ja, krass. Also es ist sehr beeindruckend, was du alles aufgebaut hast in den letzten Jahren und wie auch deine ganz persönliche Reise war. Und da würde ich ganz gerne nochmal einmal so zurückzoomen in diese Zeit, wo das bei dir anfing. Weil meistens ist es ja so, dass, und das finde ich ganz großartig, dass die besten Lehrer oder Mentoren ja diejenigen sind, die diesen Weg auch wirklich selber gegangen sind und aus der Erfahrung heraus am Lehren und anderen Menschen was beibringen, anstatt Menschen, die Dinge studiert haben, ja, wobei das eine das andere nicht ausschließt, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Mhm. Also wirklich in der Praxis erfahren und erlebt haben, dass das einfach die besten Lehrer sind. Und da würde ich jetzt gerne einmal mal schauen, wie fing das denn bei dir an? Also was war denn der Grund, wo du vielleicht für dich das erste Mal wahrgenommen hast, okay, ich bin jetzt nicht mehr der Patrick von früher, ich bin jetzt jemand anders oder ich bin auf dem Weg dahin, mich aus irgendwas rauszuschälen? Ja.
Das ist eine gute Frage. Da muss ich selbst kurz überlegen, weil es gab so verschiedene Phasen in meinem Leben. Und ich denke, eine wichtige Phase war sicher die, dass ich in der Schule, ich hatte immer Schwierigkeiten in der Schule, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Mhm. Ich musste dann zum Kinderpsychologen, als ich in der zweiten Klasse war. Jeden Mittwochnachmittag aus der Schule, oder Dienstag war es, glaube ich, Mittwoch war immer frei nachmittags, aber jeden Dienstag Nachmittag dann aus der Schule raus und zum Kinderpsychologen. Und
wie alt warst du da?
Zweite Klasse.
Ist ja noch ganz, ganz klein.
Jung. Mhm. Und ich dachte immer natürlich, okay, warum muss ich da hin? Mit mir stimmt was nicht. Und ich verstand gar nicht, Psychologe, was das eigentlich ist und was der macht. Was ich dort aber gemacht habe, war eigentlich, ich war dort eine Stunde und habe mit dem gespielt. Da habe ich immer so Sandkasten, haben Sachen im Sand vergraben, da haben wir mal geboxt, Spiele gespielt. Es war noch toll, es war angenehm. Und meine Mutter, ich habe mich irgendwie gar nicht darüber informiert, was dort läuft. Es ist einfach, ich gehe dorthin und ich kann ein bisschen mit dem spielen. Herr Hort hieß der noch. Ganz cooler Typ. Aber es hat mir irgendwie Freude gemacht. Aber irgendwie, ja, war es auch irgendwie seltsam, warum muss ich denn da hin und was will denn der von mir? Ja. Und dadurch, weil mir ADHS diagnostiziert wurde, konnte ich nicht so still sitzen. ADHS wurde mir diagnostiziert und ich musste die Schule dann die dritte Klasse wiederholen, weil ich mich eben nicht konzentrieren konnte. Mit Mathematik war auch so ein bisschen schwierig, bis ich irgendwann später dann herausgefunden habe, ich konnte mich für Themen, die mich nicht interessieren, einfach nicht begeistern. Es war für mich schwierig, in ein Klassenzimmer zu sitzen und über etwas zu sprechen, was mich nicht interessiert. Das war sehr, sehr schwer für mich und darum bin ich natürlich dann dementsprechend nicht mitgekommen. Und im Laufe dieser Entwicklung habe ich dann auch Menschen kennengelernt oder Menschen waren in meinem Leben durch meine Nachbarschaft, die sehr kriminell waren. Weil du musst dir vorstellen, damals in der Schweiz es war der Kosovo-Krieg, der Jugoslawien-Krieg, und die Schweiz hat sehr viele Flüchtlinge aufgenommen von Bosnien, Jugoslawien, Serbien, Albanien. Und ich bin in einem sozialen Brennpunktviertel aufgewachsen in Adliswil. Und in meiner Nachbarschaft waren alles Leute, sehr viele Leute von dort. Und mit denen, das waren meine Freunde. Und ich war in dieser Clique, war ich immer der Ausländer. Also ich war als der Schweizer, der andere. Weil ich hatte keine Schweizer Freunde. Ich hatte nur albanische Freunde, jugoslawische Freunde. Und es ging sogar so weit, dass ich die Sprache vermixt habe und ich zum Sprachunterricht musste, weil ich Deutsch und Jugoslawisch irgendwie vermixt habe.
Ganz kurz nochmal, das ist super spannend, was du gerade erzählst. Also du warst da jetzt in diesem Umkreis und du sagst, du hast keine Schweizer Freunde gehabt, weil du dort gelebt hast und dort keine anderen waren? Oder hatte das noch einen anderen Grund, weshalb du dich da nicht so zugehörig vielleicht gefühlt hast?
Mhm. Ja, ich glaube, Kevin hieß der, weiß ich noch. Grüße gehen raus. Das war so ein Schweizer Junge, aber ansonsten gab es dort einfach keinen. Es gab noch ein Schweizer Mädchen, Michelle, aber sonst gab es noch Italiener, Brasilianer. Und dann war es aber irgendwie so, dann im weiteren Verlauf meiner Entwicklung, dass die Schweizer Jungs, die waren mir irgendwie zu langweilig. Mhm. Das waren dann so Leute irgendwie so Stock im Arsch, für mich gefühlt, ja. Und so mit der Clique, der ich unterwegs war, die, die haben sich nicht sagen lassen, die waren impulsiver, die haben zusammengehalten. Da habe ich gelernt, wie die Familien zusammenhalten. Das habe ich gar nicht so irgendwie kennengelernt. Mhm. Weil ich dann in die Familien von den reingekommen bin. Ich bin dann auch nach Albanien gefahren und dort aufgenommen worden, natürlich als der Schweizer, ja, damals noch etwas Spezielles irgendwie. Ja, der Schweizer kommt uns jetzt besuchen in Kosovo und in Albanien. Das heißt, ich bin da so wie Mitglied worden von diesen Familien und so. Ja, irgendwie gab es das Zusammenhalt, es gab Identität damals und es hat mich abgehoben auch irgendwie von den anderen. Ich war immer der Andere. Ich war bei den Ausländern den anderen, ich war bei den Schweizer der Andere. Und damit habe ich mir irgendwie jetzt im Nachhinein auch Selbstwert aufgebaut. So, ich bin irgendwie anders, ich bin speziell. Ich bin der crazy Typ, der verrückte Typ.
Ja.
Und ja, so bin ich auch in Schwierigkeiten geraten. Hatte dann auch eine Anzeige, wurde vorbestraft, habe jemandem Kiefer gebrochen, doppelte Kieferbruch, Rippe, Schlägerei. Und es wurde dann, zum Glück, ich war immer noch einer der sanfteren Jungs, weil ich hatte Männer in meinem Freundeskreis, das war dann gar nicht mehr gut. Messerstechereien, Drogen gedealt. Es gab Leute, die kamen in die Psychiatrie, es gab Leute, die sind zurückgewiesen, mussten zurück. Und es gab auch jemand wurde erschossen.
Oh wow. Mhm.
Ja, ja. Und ich hatte aber zwei Freunde mit dabei. Das waren meine engsten Freunde. Und die haben sich angefangen, so ein bisschen von der Gruppe abzutrennen.
Im Positiven?
Im Positiven. Ja. Mhm. Weil die gesagt haben, hey, das ist nicht gut, wenn wir mit denen rumhängen. Ich kann mich noch erinnern, wir waren einmal in Zürich am Bellevue und da waren wir eine Gruppe von 14 Leuten. Mhm. Und dann gab es einen Typ, der einem anderen Typ die Brieftasche geklaut hat. Und wir haben gar nichts davon mitbekommen. Wir waren einfach dort auf der Wiese und natürlich dort ein bisschen rumgepöbelt, so, ja, wir sind die Coolsten, wir sind die Geilsten, die Krassesten. Und wir haben aber nicht mitbekommen, dass einer diese Brieftasche gestohlen hat. Und auf einmal hören wir Sirenen. Und von überall kamen die, also ungelogen, da waren, die kamen mit 6 Kastenwägen von allen Seiten der eine rennt nur ab und dann siehst du irgendwie, wie alle rennen ab. Eine in diese Richtung, eine in diese Richtung, eine in diese Richtung. Und dann bin ich auch halt einfach, ich wollte einfach weg und dann lief ich unter die Unterführung durch und zwei von meinen Clique waren auch noch vor mir und ich laufe und auf einmal kommen die Polizei auf diese Seite und auf der anderen Seite Bomben in der Falle. Zack, festgenommen worden. Obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe, weißt du?
Ja, krasse Erfahrung.
Solche Sachen halt. Mhm. Und dann hatte ich, dann eben habe ich gemerkt, so, ich muss mich da distanzieren. Mhm. Und ein Freund von mir, der hat da so die Initiative ergriffen. Ich glaube, ohne ihn wäre ich vielleicht dort drin geblieben, in diesen Kreisen. Und das war eine wichtige Phase in meinem Leben.
Wie alt warst du da?
15, 16. Mhm. Weil dort habe ich realisiert, gut, es ist keine Option und ich will mal einen Beruf machen. Und da musste ich überlegen, was mache ich denn überhaupt? Und ich war immer gut im Sport, wollte auch Fußballprofi werden. Dadurch habe ich auch meinen Selbstwert aufgebaut durch den Sport, da war ich immer super. Und ich wusste einfach nicht, was soll ich denn machen, was zum Teufel? Weil studieren kam für mich gar nicht in Frage. Mhm. Weil für mich war klar, zum Studieren bin ich zu dumm. Weil ich immer gedacht habe, ich bin nicht intelligent. Ich hab immer gedacht, ich muss dumm sein. Mhm. Weil ich check Mathematik nicht so gut. Und ich musste die 3. Klasse wiederholen. Ich habe mich natürlich, als ich dann am ersten Schultag da war, mich voll geschämt. Ja. Ich dachte so, oh shit, und alle Leute gucken mich an, wer ist denn der kommt jetzt in die neue Klasse? Ja, der war dumm. Da muss er sitzen bleiben. So, das war ein tiefer Glaubenssatz in mir, der bis heute in mir natürlich wirkt. Ich konnte ihn gut integrieren und heilen. Aber es ist eine Wunde von mir.
Das glaube ich ja.
Und genau, also das einfach jetzt, das war so eine wichtige Phase. Und dann habe ich dabei gesagt, weißt du was, komm, ich mache Kaufmann. Kaufmann kann ich machen. Das kriege ich sicher irgendwie hin. Und dann habe ich eine solide Basis und von dort aus kann ich dann weiterschauen. Das war der Gedanke, weil in der Schweiz, vielleicht war es in Deutschland, Österreich auch so, wenn du nicht wusstest, was du werden willst, mach einfach Büro. Kaufmann. Das ist eine solide Ausbildung und schaust du weiter.
Gescheites.
Genau, ja. Und so ging es dann weiter. Ja. Und dann kam die nächste Phase, dann wollte ich unbedingt in die Armee. Ich wollte in die Spezialeinheit.
Weil?
Jetzt im Nachhinein, weil ich die Spezialeinheit mit den harten Jungs verbunden habe, die einfach jede Probleme lösen, die einfach Killer sind jetzt. Mhm. Also im guten Sinn. Ich habe mich immer, wenn ich die Filme, ich habe ja Arnold Schwarzenegger Filme gesehen, Sylvester Stallone, die ganzen Actionfilme. Dadurch habe ich ja auch angefangen zu trainieren. Weil ich habe diese Jungs gesehen und das waren ja immer die Jungs auf der guten Seite. Und ich habe gesehen, die sind stark, weil die haben einen Körper. Das heißt, die Stärke, die ich in ihnen gesehen habe, hat meine Stärke in mir berührt, die ich noch nicht gelebt habe. Die ich unterdrückt hatte, weil ich dachte, ich wäre klein und nicht intelligent genug. Mhm. Aber in jedem ist Stärke drin. Das heißt, diese Stärke konnte sich in der Stärke von Arnold Schwarzenegger in den Filmen erkennen. Und dadurch, das alles waren alles unbewusste Prozesse, das ist automatisch passiert, bin ich ins Gym, habe angefangen zu trainieren, habe ich gemerkt, oh, Bizeps, cool. Leute haben mich darauf aufmerksam gemacht. Hey, Patrick, ja, wow. Ja, und deine Mädels haben geschaut. So, und ja, ich bin bei den Mädels gut angekommen. So, warum ich sehr, sehr, sehr viele sexuelle Erfahrungen hatte, das war mir wichtig damals, mit 14, 15, 16, ich wollte, Frauen waren für mich ein wichtiges Thema. Sex war ein wichtiges Thema für mich, ich wollte mich ausprobieren. Wenn ich in Urlaub gefahren bin, Thema Nummer 1, Ausgang Frauen, Sex. So, das war bei uns Jungs, bei vielen, bei allen meinen Freunden war das Thema. Mit dem Training, mit dem Körper habe ich mir Selbstvertrauen aufgebaut. Also selbst, ja, so.
Spannend.
Selbstwertgefühl. Es gibt ja verschiedene Quellen von, wo wir Selbstwert in uns aufbauen und woher wir Selbstwert finden. Aber damals zu dieser Zeit habe ich sehr, sehr viel Selbstwert aufgebaut durch den Kraftsport und durch dann meinen muskulösen Körper. Weil du kannst sicher sein, von 1000 Leuten, da gehörte ich zu den 3 muskulösesten Leute damals. Ja, weil damals hat auch noch niemand trainiert. Nicht viele Leute haben trainiert damals. Mhm. Ja, das war ja vor 14 Jahren habe ich angefangen. Jetzt bin ich 38. Jetzt springen Fitnessstudios aus dem Boden wie Pilze. Jeder, der ein bisschen gesundheitsbewusst ist, weiß, Kraftsport ist gut, ist super für die Gelenke, ist wichtig. Aber damals habe ich es halt gemacht, weil ich glaubte, ich war schwach und ich wollte stark sein.
Inwieweit,
ich wollte mich verteidigen.
Ja, das war nämlich meine Frage, die ich jetzt hatte die auch. Ganze Zeit schon. Das finde ich nämlich ganz spannend, weil inwieweit glaubst du, dass dich dieser, ich will nicht sagen Körper, sondern vielleicht sogar auch diese neue Identität auch beschützt hat ein Stück weit?
Ja, brutal, klar, natürlich, logisch. Ich kann mich noch erinnern, in dieser Nachbarschaft war ich immer der Außenseiter, eben weil Schweizer und irgendwann habe ich mich integrieren können. Aber ich kann mich noch genau erinnern, wie wenn es gestern war. Das war auch letztendlich, könnte man sagen, ein traumatisches Erlebnis oder sicher auch eine Wunde. Da haben alle draußen gespielt und ich wollte mitspielen. Die haben mich aber nicht mitspielen lassen. Und ja, ich war traurig, weil ich wollte auch mit dazugehören und mitspielen. Und dann haben sie gesagt, ja, schau, du kannst mitspielen, aber hol uns ein paar Kekse oder Chips. Dann bin ich nach Hause zu meiner Mutter, also ja, gesagt, hey Mama, kann ich Chips mitnehmen, kann ich Kekse mitnehmen? Und die hat natürlich gemerkt irgendwann, dass ich immer wieder Kekse und Chips mitbringe. Dann hat sie gesagt, was ist denn los? Ich gesagt, schau, ich kann nicht mitspielen. Dann ist meine Mutter raus, zu der Clique und hat die alle voll zusammengeschissen. Lässt ihn jetzt mitspielen und ohne, ja, so solche Dinge. Und dann gab es Schlägereien, wurde ich einmal an der Haare gezogen, also als ich klein war eben. So
also es hat es nicht besser gebracht, also gemacht, ne?
Dadurch habe ich angefangen, das war noch bevor ich angefangen habe zu trainieren. Mhm. Das ist auch sicher ein Grund, warum ich eben stark sein wollte und angefangen habe zu trainieren. Also ja, ich wollte den Frauen gefallen, ich wollte einen tollen Körper, ich wollte stark sein, ich wollte mich auch verteidigen. Das spielt auch noch mit rein. Das spielen verschiedene innere Motivationsbewegungen. Sind da Teil von warum ich angefangen habe mit Kraftsport. Genau.
Und dann ist es ja so richtig explodiert, ne? Ihr wart ja dann, du bist ja einmal mit so einer Sportgang dann ja auch irgendwann losgezogen und dann wart ihr auf den Messen unterwegs und.
Das kam später. Mhm. Ich hatte dann eben diese Armeezeit und dann habe ich für mich herausgefunden, auch wieder, nee, das kann es nicht gewesen sein. Mhm. Bin zurück in die Privatwirtschaft. Und wollte ich Geld verdienen, viel Geld verdienen. Ich wollte frei sein. Und ich verband Geld mit frei sein, weil ja, ich wollte reisen, für das brauchst du Geld. Ich wollte in ein Restaurant gehen, ich wollte nicht auf die Karte schauen müssen. Ich wollte in die tollsten Hotels gehen, ohne dass ich schaue, was kostet denn die Nacht. Also war mein hauptprimäres Ziel, in dem Verkauf, bei der Versicherung, Geld zu verdienen. Und da war ich. Und ich wusste aber immer, dass das nicht die Endstation war. Es war wichtig für mich, wertvoll, ich habe auch gutes Geld verdient, war dort ein guter Kundenberater. Aber wie wir auch bei deinem vorher in meinem Podcast gesprochen haben, es war nicht wirklich sinnerfüllt für mich. Und ich wusste aber nie, wie kann ich ausbrechen. Ich habe verschiedene Dinge probiert. Da ich mehrmals in L.A., in Las Vegas, Miami war und ich dort gesehen habe, dort gibt es Parkservice und in der Schweiz nicht, habe ich angefangen zu schauen, warum bauen wir das nicht auf? Wir gehen zu den Casinos, wir gehen zu den Restaurants, wir machen Verträge mit den Parkgaragen und bauen Parkservice auf in der Schweiz. War mal fast kurz davor, aber haben gemerkt, irgendwie in der Schweiz lohnt sich das nicht. Das ist offensichtlich der Grund, warum es in der Schweiz es nicht gibt. Andere Preise, anderer Markt, ja. Und so habe ich immer wieder versucht, Projekte zu starten. Aber irgendwie war doch nichts dabei, wo ich gesagt hätte, gut, ich reduziere jetzt so viel Fokus auf die Versicherung und wirf das so rein in ein Projekt, weil wir haben nur 100% Fokus. Weil wenn ich 20%, 30%, 40% Fokus aus der Versicherung rausnehme, dann gehen dort die Umsätze runter. Und wenn es nicht wirklich das ist, was ich fühle, dann ich war so hin und her gerissen. Aber dann eben 2012, mache ich die Story kurz, traf ich in einem kleinen Gym auf François Shea. Das war der Präsident vom SNBF-Verband, Swiss Natural Bodybuilding Verband. Und der hat mich angesprochen. Der meinte, hey Patrick, ich habe so 36 Kilo Hantel, Kurzhantel pro Seite gedrückt. Und der meinte, hey, du hast richtig viel Kraft und siehst gut aus. Geh doch auf die Natural Bodybuilding Bühne. Du bist ein Talent.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, für die, die es nicht wissen, wo ist der Unterschied? Also Bodybuilding, Natural Bodybuilding,
was? Ja, klar. Also Bodybuilding, wenn du so das normale Bodybuilding siehst, das sind halt keine Menschen mehr, die sehen aus wie Monster. Und die arbeiten mit Doping, mit Steroiden. Und da gibt es ganz viele verschiedene Substanzen, die du dir da reinspritzt. Ja. Und das wollte ich nie. Ich hatte immer Angst davor. Ich hatte Angst davor, abhängig zu werden.
Ja. Ach, tatsächlich? Also du hast dich da selber auch, also das war nie attraktiv für dich, sondern hast gesagt, ich will das nicht und dann verzichte ich drauf.
Ja, ich hatte einfach Angst davor. Oh. Erstens kannte ich mich nicht aus damit. Mhm. Und zweitens hatte ich der Hauptgrund, warum ich mich nie damit beschäftigt hatte, ich wollte nicht von irgendeiner Substanz abhängig werden.
Mhm. War das damals schon auch dieses Gefühl von Unabhängigkeit, frei sein, dass du schon vielleicht intuitiv gespürt hast, also ich will unabhängig sein und mit Geld mich frei machen und ich will erst recht nicht von einer Substanz abhängig sein. Meinst du, das spielt da so mit rein?
Das spielt mit rein und was auch mit rein spielt, das sind wir wieder beim Anfang. Irgendwann kamen viele Leute auf mich zu und meinten, hey komm, du nimmst doch was. Und ich so, nee, ich nehme nichts. Und viele Leute konnten mir nicht glauben. Und das fand ich spannend, weil das hat mich wieder besonders gemacht in meinem Selbstwertgefühl. Und dann habe ich gesagt, ich kann doch jetzt niemals Stoff nehmen, weil so viele Leute glauben ja, dass ich Stoff nehme. Also wäre es doch komplett blöd, wenn ich Stoff nehmen würde, weil ich weiß, dass ich keinen Stoff nehme und das macht mich besonders. Und darauf habe ich mein Selbstwertgefühl wieder aufgebaut. Es sind immer verschiedene Schichten von Selbstwertgefühl aufbauen. Darum ist es eine komplexe Geschichte, wie das passiert mit Identität und alles. Da könnten wir alleine dadurch könnten wir ein ganzes Seminar machen.
Ja. Und dann hast du gesagt, so jetzt erst recht und bist aber irgendwann dann diese Profiliga aufgestiegen. Also, du hast ein Business draus gemacht.
Long story short, ich wollte nie auf die Bühne, ich wollte nie damit was machen, ich wollte nie damit Geld verdienen. Ich habe es für mich ja gemacht, eben weil ich gut aussehen wollte und ja, Selbstwertgefühl. Und dann eben kam der Frankie zu mir und der meinte, hey, du musst auf diese Bühne, Natural Bodybuilding. Ich so, was, Natural Bodybuilding, was ist das? Ich wusste auch nicht, was es ist. Und dann habe ich zuerst gesagt, nee, kein Bock, weil auf der Bühne zu stehen mit diesem Slip, mit der braunen Farbe, das war für mich eher lächerlich, anstatt dass es attraktiv für mich war. Also habe ich gesagt, nein. Aber er ist dran geblieben, der Frankie. Und dafür danke ich ihm bis heute. Er meinte, komm, immer wieder. Patrick, weißt du was? Schau sie doch mal an. 2012. Geh vorbei, ist ein Horgen, 30 Minuten vor dir. Schau es dir an und mach dieselben Bild. Und ich dachte so, naja, okay, wenn der wirklich immer sagt, ich bin so gut da drin und ich sei ein Talent, ich schaue es mir an. Bin ich hingefahren, habe mir die Athleten und Athletinnen angeschaut auf der Bühne und dann hat mich irgendwie etwas gepackt. Ein Ruf, es auszuprobieren, zu schauen, wie gut bin ich wirklich? Wie gut bin ich wirklich? Wenn er sagt, ich bin so gut, wie gut bin ich wirklich? Da habe ich ihm gesagt, ciao, super, ich bin dabei, aber du musst mich vorbereiten. Ich habe doch keine Ahnung, wie bringe ich meinen Körperfettanteil auf unter 6%? Das musst du erstmal hinkriegen, keins Fett mehr. Wie postest du und wie trainierst du dann richtig, dass du auf dieses Level kommst? Und dann hat er gesagt, schau, kein Problem, ich coach dich. Das war mein erster Mentor. Ich bezahlte ihm ungefähr 3.000 Euro und er bereitete mich ein Jahr vor für die Schweizer Meisterschaft. Ich habe mitgemacht, bin direkt Schweizer Meister geworden und konnte an die Weltmeisterschaft in Boston fahren. Dort bin ich Dritter geworden. Und dort hat es mich dann gepackt, als ich gesehen habe, wow, ich kann Weltmeister werden in einem Bereich. Dann hat es mich gepackt. Dann habe ich parallel angefangen, das Ganze auf YouTube zu dokumentieren. Damals habe ich dann einen Freund kennengelernt, Mischa. Mischa Jani ist auch heute noch super Freund, ehemaliger Geschäftspartner. Er ernährt sich auch pflanzlich. Und so ist dann das zustande gekommen. So haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit große Followerschaft aufgebaut auf YouTube, Instagram, haben das ganze Fitness-Game, man könnte sagen, ja, so ein bisschen revolutioniert, weil wir waren dann in Miami, in LA, in Australien, in Uganda, am Venice Beach, haben diesen Lifestyle dokumentiert. Und dann eben auch ab 2015 vegan. Wir waren damals gab es keine Natural Bodybuilder, die sich vegan ernährt haben und dann auf der Bühne standen und so aussahen. Weil die Leute konnten ja mir schon nicht glauben, was? Du bist natürlich, ohne Steroiden und was? Jetzt auch noch vegan? Das war für die Leute nicht denkbar, ja? Mhm. Und so ist das zustande gekommen. Also und das war auch nochmal eine neue Phase natürlich.
Du warst dann, so wieder ja? der andere, ne?
Ja, genau.
Mal wieder.
Ja, wieder, ja.
Ja, es ist krass. Das mit dem Vegan, lass uns da nochmal drüber sprechen, weil natürlich bei uns docken ja viele Menschen an, die sich mit dem Thema Veganismus und Ethik auch beschäftigen. Inwieweit würdest du sagen, hat dich das mit der veganen pflanzlichen Ernährung, was ja eine sehr reine Ernährung sein kann, nochmal auf ein nächstes Level gebracht, sowohl körperlich als auch geistig?
Ich war ja 2016, habe ich noch an drei Wettkämpfen mitgemacht. Weltmeisterschaft in LA und in Sacramento war ich. Und ich hatte in Miami auch noch einen Wettkampf. Und noch hier in der Schweiz, wir hatten unseren eigenen Wettkampf organisiert mit 1600 Menschen. Größter Natural Bodybuilding Wettkampf. Das wollten wir auch revolutionieren, weil die haben immer nur so in kleinen Turnhallen stattgefunden. Das waren so nicht richtig gut organisierte Veranstaltungen. Wir wollten da Glamour reinbringen. Wir wollten das attraktiv machen. Wir haben das dann live übertragen und Fitnessgrößen einfliegen lassen von der ganzen Welt und Sponsoring-Leute. Ja, einfach wollten das revolutionieren. Und da habe ich auch noch mitgemacht, aber nur als The Guest Pose, weil ich saß dort in der Jury und als Veranstalter. Und dort hatte ich hatte in Sacramento meine beste Form des Lebens. Und das mit einem Jahr veganen Ernährung oder ein bisschen länger. Und die ganze Wettkampfvorbereitung war vegan. Ja, natürlich sagen Leute, ja gut, du hast den Körper mit Fleisch aufgebaut. Ja, das stimmt. Den größten Teil habe ich mit Fleisch aufgebaut. Aber ich habe ja dann weiter aufgebaut von 2015 bis 2016 und habe die Wettkampfdiät voll pflanzlich durchgezogen. Ich war in der besten Form meines Lebens. Also es geht schon gut. Körperlich, ich fühle mich topfit. Schlaf, alles super. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es jetzt wäre, wenn ich wieder Fleisch essen würde. Ich kann nur sagen, ich fühle mich super fit, ich fühle mich top. Und geistig, es ist lustig, weil geistig würde ich sagen, das kann man jetzt sagen, das war die Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung oder nicht. Aber ich glaube, es hat mehrere Aspekte. Aber geistig hat sich da nochmal ganz viel bei mir getan. So, da ist ganz viel aufgegangen. Ich bin eben zum Punkt gekommen, zum Schluss dann, dass mich Philosophie und Psychologie und all das begeistert, was ich ja am Anfang geteilt habe. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass mir das liegt, dass ich da Bücher verschlingen kann. Und mir es liegt mir ganz natürlich, ich kann komplexe Bücher lesen und ich verstehe das. Und das war für mich ein Aha-Moment, weil ich habe zum ersten dort habe ich wirklich zum ersten Mal realisiert, ich bin gar nicht dumm.
Oh, krass.
Ja, weil ich habe so ein fettes philosophisches Buch gelesen und habe dann mal, hey, schau, lies das mal, habe ich meinen Freunden gesagt und die haben nichts verstanden. Und dann habe ich kapiert, auch ich verstehe da etwas, ganz natürlich, weil es mir offensichtlich liegt und die verstehen das nicht. Und dann, ja, das erste Mal intellektuelle Power, die ich gespürt habe. Nicht nur körperlich, nicht nur sportlich. Und da wusste ich, das ist eine Lüge. Ich bin nicht dumm. Also da war es klar für mich. Da ist der Glaubenssatz in sich zusammengebrochen. Und dann habe ich realisiert, natürlich dann auch, weil ich mich mehr und mehr mit mir selbst beschäftigt habe, mit Heilung, dass das ein dramatisches Erlebnis für mich war, damals in der Schule. Und ich dadurch eben gedacht habe, ich wäre dumm. Aber dass Intelligenz viel mehr ist als nur Mathematik und anders. Intelligenz ist so vielschichtig. Es gibt viele, multiple Intelligenzlinien. Kognitive Intelligenz, moralische Intelligenz. Wie moralisch entwickelt bist du? Emotionale Intelligenz, spirituelle Intelligenz, kinästhetische, sexuelle Intelligenz. Da gibt es verschiedene Intelligenzlinien, die nebeneinander herlaufen. Das ist nochmal ein Thema für sich. Aber um deine Frage zu beantworten und dort nicht abzuschweifen, was war sie dann, die Frage?
Weißt du noch? Es ging das geistige Level sozusagen, ja, genau, das, über die, ja, genau, vegane, genau, Ernährung.
Ich würde sagen, es liegt nicht nur an der veganen Ernährung, aber die Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung, die hat mir neue Räume aufgemacht.
Ja.
Ganz klar. Ja. Weil das, ganz klar, definitiv, das hat ganz viel bei mir verändert.
Wahnsinn. Ich kann das auch noch so krass nachempfinden, weil für mich war das so, um da mal so ein Bild zu zeichnen, dieses, du bist in so einem Raum und dann siehst du auf einmal, ist da so ein Fetzen an der Tapete und du denkst so, was ist das da, und kratzt da so ein bisschen dran und dann pulst du weiter rum und dann kannst du die Tapete aufmachen und auf einmal denkst du so, ah, da ist ja ein Loch, und dann guckst du da so rein, machst es immer größer und denkst so, ah, ist ja interessant, und auf einmal denkst du so, krass, da ist ja noch ein weiterer Raum dahinter. Den kannte ich ja noch gar nicht, ich habe nie gesehen. Und auf einmal checkst du, ja, das ist eine ganze neue Welt.
Genau so ist es. Und genau so ist es mit unserer Wahrnehmung. Wir nehmen Dinge wahr und das ist so der Raum, den wir kennen. Mhm. Und wenn wir dann an die Grenze unserer Wahrnehmung gehen, durch die Bewusstseinsarbeit, innere Arbeit, dann merken wir, oh, da kratzen wir. Und dann merken wir, bumm, oh, da gibt ein neuer Raum auf. Mhm. Puh, und die ganze Wahrnehmung, das ganze Leben verändert sich. Das ist so krass. Ich finde es super, wie du das beschreibst. Ich bringe diese Analogie auch immer mit dem Raum im Raum, im Raum, im Raum, im Raum. Es gibt unendliche Räume.
Ja, das ist ja genau der Punkt, ne? Also deswegen denke ich auch immer so, okay, ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt, dass ich selber weiß, ich habe von nichts eine Ahnung, weil jetzt weiß ich erst, wie klein ich eigentlich bin. Und wenn wir uns das ganze Universum nochmal vorstellen, wie krass, riesig und groß das ist, und wir glauben, wir sind so ganz weit vorne mit dabei, und ich glaube einfach, dass wir in vielen Bereichen unser Potenzial noch gar nicht leben. Und das ist genau, was du sagst, mit diesen verschiedenen Intelligenzen, sagt man das so?
Intelligenzlinien, wenn du so sehen möchtest.
Ja, okay. Genau.
Und die Intelligenzformen natürlich auch, kann man sagen. Aber in der Intelligenzlinien, ja, es sind verschiedene Intelligenzen.
Und ich glaube, dass es so krass komplex ist und wir aber in dieser Welt, die wir so kennen und bedienen, also unsere ganze Gesellschaft und so, dass wir da immer nur in so einem bestimmten Bereich uns so aufhalten und das so leben und das dann normal. Und wer dann mal so ein bisschen mehr macht, der ist dann schon entweder ein Spinner oder ein Spiri oder esoterisch, wie auch immer, keine Ahnung. Also gibt es ja dann auch noch, wenn man dann gleich in so Ecken abgedrückt wird oder so, wobei das ja nichts Schlimmes ist, ne? Aber ja, ist wieder ein anderes Thema.
Ja, weil es gibt auch viel Bullshit, weißt du?
Natürlich.
Oder es gibt viel, vor allem in der psychospirituellen Szene, in der Esoterik, wenn du so sehen möchtest, gibt es einfach viel Bullshit. Und es ist sehr schwierig für ein nicht geschultes Auge zu unterscheiden, was ist Bullshit und was nicht. Was ist Wirklichkeit und was ist Magie? Was ist Hokuspokus-Denken? Ist sehr, sehr schwer, wenn wir nicht wirklich komplett drin sind. Es ist für mich gar nicht, also für viele Leute gar nicht möglich, das zu unterscheiden, weil sie zu wenig tief drin sind. Es ist ganz, ganz schwer. Es ist schwer. Es ist nicht einfach. Wo ist diese Grenze? Ja.
Ja, inwieweit glaubst du das?
Und vielleicht noch zu dem, weil du gesagt hast, Spinne. Ja, schau, also der aktuelle Zeitgeist, wenn du so sehen möchtest, ist immer ein Bündel voller Perspektiven, die letztendlich auch Irrtümer sind. Weil, wenn wir zurückschauen vor 1000 Jahren, haben die Menschen gedacht, okay, die Welt ist flach und die Sonne dreht sich um die Erde. Und das war die Wahrheit. Und jetzt mittlerweile checken wir, ja, nee, es ist doch anders, weil die Erde dreht sich ja um die Sonne. Aber damals war es halt normal, das war der Zeitgeist. Und der Zeitgeist war ein Bündel voller Gedanken und Perspektiven, die letztendlich Irrtümer waren. Und ich glaube, das trifft auf unsere Zeit auch. Und wenn wir in 1000 Jahren hier sitzen würden, dann würden wir zurückschauen auf das Interview und auf das, was da passiert ist, und würden auch denken, ja krass, die haben sich da krass geirrt in bestimmten Dingen. Und wir irren uns auch heute wieder, in 1000 Jahren. Das ist Evolution.
Ja, das ist ganz spannend, was du jetzt wieder sagst mit dem Thema Evolution. Ich glaube, dass da ist noch viel mehr und auch noch viel mehr dahinter. Du hast dich ja auch, also Involution ist dir ja auch ein Begriff.
Involution, ja.
Ja. Und das finde ich halt auch total spannend, weil wenn wir natürlich glauben, dass wir jetzt so an der Spitze unserer Intelligenz sind, ist da ja auch wieder eine Limitierung. Also wieder
etwas. Wer glaubt denn das? Also sorry, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, kein vernünftiger Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin glaubt, dass wir heute an der Spitze der Intelligenz sind. Das macht auch gar keinen Sinn. Weil, stell dir mal vor, wir gehen zurück zu den Pflanzen. Und alles, was nach den Pflanzen in die Welt gekommen ist, eben man sagt, eben emergiert ist, herausgetreten ist, gibt es nicht. Also es gibt nur Pflanzen. So, dass dann irgendwann Reptilien emergiert sind, sich herausentwickelt haben mit Impulsen, mit einem Nervensystem, die auf bestimmte Dinge reagieren können, die Hunger empfinden können. Das war, wenn wir zurückgehen zu den Pflanzen, so weit weg. Und die Evolution hat ja da keinen Stopp gemacht. Und auch bei den Reptilien hat es keinen Stopp gemacht. Weil dann kam irgendwann, ja, ich spule ein bisschen vor, Mammut-Säugetiergehirn, ein Gehirn mit komplexen Gefühlen. Wut, Traurigkeit, Freude. Und das kam in die Welt. Das, da, wenn wir zurückgehen nur bei den Reptilien, das gab es nicht in dieser Komplexität. Das heißt, Evolution hat auch dort nicht Stopp gemacht und ist weiter bis zu deinem komplexen Säugetiergehirn mit den komplexen Gefühlen. Und dann ist aber auch drüber hinaus, nämlich zu den ersten Primaten, Hominiden, Menschen mit einem präfrontalen Kortex, wo jetzt auf einmal der Geist ins Leben kam, angefangen mit Begriffen, mit Symbolen, dann mit einer komplexen Sprache, dann kommt die Zeitwahrnehmung, weil die kam erst mit Sprache, Vergangenheit, Gegenwart. Vorher war die Zeitwahrnehmung von Menschen ganz anders und die Zeitwahrnehmung von heute ist auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Das ist nicht etwas Fixes. Ja, da kann man ganz viel über Zeit auch sagen, wie sich das verändert, wenn man tief und tief in sich hineintaucht, wie beginnt die Wahrnehmung der Zeit sich zu verändern. Und auch dort, ja, dann irgendwann, zack, kognitive Revolution vor 60.000, 70.000 Gedanken, die Sprache, alles da. Super, jetzt haben wir unseren Intellekt, unsere Rationalität, super. Und jetzt willst du mir sagen, okay, das war's jetzt, das ist das Ende der Fahnenstange und die Evolution macht hier Stopp. Das macht doch gar keinen Sinn. Sind wir ehrlich. Macht das irgendwie Sinn?
Nee, macht keinen Sinn.
Eben, das glaubt niemand mehr heute.
Was ich damit meine, ist dieser Gedanke von, wir sind ja schon so weit, also mit Sicherheit nicht alle Menschen, die sich, sag ich mal, darauf ausruhen, aber so dieses Streben nach mehr. Also wie viele Menschen sind da, die überhaupt ein Interesse daran haben, diese ganzen Formen der Intelligenzlinien, so wie du es beschrieben hast, überhaupt auch auszuleben?
Nicht viele. Noch nicht. Aber es wird kommen. Und ich kann nicht sagen, wann es kommen wird. Zumindest glaube ich das und sehe das so. Es kommt eine Zeit in und durch die Technologie, und man kann das gut finden oder nicht gut finden, ich sage das jetzt bewertungsfrei, wo durch unsere Technologie die Arbeit des Menschen abgenommen wird. Und zwar ein großer Teil, immer mehr, es gibt neue Arbeit, die kommen wird, aber ein Großteil der Arbeit wird uns abgenommen von künstlicher Intelligenz, von humanoiden Robotern. Das wird ein großer Schritt sein. Und dann wird die Produktion, die wirtschaftliche Produktion wird fast günstig. Also am Anfang wird es teuer sein, kostet so ein humanoide Roboter 60.000 Euro und dann irgendwann 20.000. Dann werden die Produktionskosten günstiger. Und dann wird KI und die humanoiden Roboter produzieren. Das heißt, Produktion wird günstig und die Energie wird auch sehr günstig, weil wir werden Energiequellen finden, die sehr, sehr günstig sind. Sonne kostet nichts, ja, natürlich. Das heißt, wir haben dann Produktion und Energie, die fast scheinbar kostenlos ist. Dann wird das bedingungslose universelle Grundeinkommen kommen, da kommen wir gar nicht drum herum. Es wird viele, viele Sachen kommen. Und dann wird der Mensch zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit nicht mehr arbeiten müssen, damit er sich ernähren kann, einen Kopf über dem Dach hat und seine Familie ernähren kann. Das wird wegfallen. Wir gehen ja heute auch nicht mehr sammeln. Wir sind heute auch nicht keine Jäger und Sammler mehr. Wir sind auch keine Ackerbauer mehr. Zumindest schon noch gibt es Religionen, aber in der modernen Gesellschaft. Ja? Das heißt, das fällt weg und dann kommen wir in eine Zeit wie damals die Achsenzeit, wo die intellektuelle, spirituelle Power explodieren wird. Und das wird natürlich, kommt das auch mit Krisen einher, weil da gibt es Herausforderungen, die auch dazu kommen. Die gehören immer dazu. Der Fortschritt hat immer ein Schwert mit zwei Seiten. Man nennt das die Dialektik des Fortschritts. Wir haben Atomenergie, ja, super, aber was machen wir mit dem Müll? Und dann kommt die Atombombe, Ja, wir können das eine nicht ohne das andere haben. Wenn man künstliche Intelligenz, super, ja, kann viel machen, aber gleichzeitig bringt es viele Gefahren. Du schickst ein schwarzes Pferd auf die rechte Seite und ein linkes Pferd auf die linke Seite geht im gleichen Moment los. Das ist das Gesetz der Polarität. Also in Raum und Zeit ist es natürlich. Die Frage ist nur, können wir damit umgehen, ohne dass es uns selbst zerstört? Ja? Andere Frage. Aber wenn wir es dorthin schaffen, dann werden wir in eine Zeit kommen des Überflusses. Und in eine völlig neue Zeit, wo der Mensch dann beginnen kann, sich zu fragen, was bedeutet das, Mensch zu sein? Was ist das Menschsein? Und was teile ich als Mensch mit allen anderen Menschen? Dann beginne ich, mich selbst zu hinterfragen, das Leben zu hinterfragen. Ich beginne, mir Fragen zu stellen, wofür bin ich hier? Ich beginne, mir Fragen zu stellen, die vorher keinen Platz und Raum in mir hatten, weil ich damit beschäftigt war, zu funktionieren und zu schauen, wie ich über die Runden komme oder wie ich meine Berufung finde oder was auch immer. Sobald das wegfällt, wird es ganz natürlich sein, dass sich die Menschen beginnen, diese Fragen zu stellen und sich entfalten und ausdrücken möchten, ihre wahre Natur kennenlernen möchten.
Welche Berufe, glaubst du, wird es dann geben? Was werden die Jobs sein, die die Menschen machen? Oder wie werden sie sich überhaupt ausdrücken können? Braucht es das überhaupt noch, dass man zum Beispiel sagt, okay, es wird ein bedingungsloses Grundeinkommen geben und ich habe trotzdem die Möglichkeit, aber noch mehr zu machen, weil ich es einfach kann oder will und verdiene wieder dazu, ja, oder mache mir andere Dinge möglich. Also wer weiß, was noch kommt. Ne? Es ist ja auch, wenn man jetzt mal zurückschaut, ist ja auch total crazy, ne? Megalithen. Also ist halt die Frage, was war damals alles schon da?
Ja.
Auch an Energien oder an Möglichkeiten und Technologien, auch Kommunikationstechniken, die wir wieder verlernt haben oder die uns wieder genommen wurden, was auch immer.
Ja, zerstört durch Naturkatastrophen, mit Meteoriten oder was auch immer. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Man weiß es nicht.
Theorien. Man weiß es nicht. Wir schauen zurück in unsere Geschichte als Menschheit und wir schauen auf ein schwarzes Loch.
Ja.
Ja.
Ja. Was braucht es dann noch? Also wenn alles andere, ich sage mal jetzt ganz platt, Roboter machen, was braucht es dann noch?
Ich denke, es wird völlig neue Jobs geben, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Weil überleg mal, als es Pferdekutscher gab, hätte sich nie jemand vorstellen können, dass es so etwas wie einen Uberfahrer gibt oder einen Taxifahrer. Das ist einfach außerhalb, so weit außerhalb unserer Vorstellungskraft. Das heißt, es wird neue Dinge geben, weil der Mensch immer auch Wert schaffen will. Weil, da haben wir es wieder, der Mensch möchte sich abheben voneinander. Möchte schon auch anders sein. Jeder Mensch möchte irgendwie in sich besonders sein.
Ja.
Das ist ein tiefes Bedürfnis. Und das Interessante ist ja, jeder Mensch ist in sich besonders. Wie jede Pflanze, wie jeder Baum, wie jeder Berg, wie jeder Fluss, wie jeder See, wie jeder Planet. Alles ist einzigartig und besonders. Nur wir vergessen, das zu erkennen. Und darum ist es natürlich ein Grundbedürfnis, auch anders zu sein. Das heißt, der Mensch wird immer Wege finden, wie er Wert schaffen kann, was für andere Menschen wertvoll ist. Und dadurch kreieren sich neue Jobs, wenn du so sehen möchtest, neue Tätigkeiten. Was sicher da sein wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ist, ist der Job oder die Tätigkeit, Menschen in ihren Heilungs- und in den Entwicklungsprozessen zu unterstützen. Das kommt sicher, weil humanoiden Roboter, egal wie menschlich sie auch aussehen mögen, es wird immer Menschen geben, die mit Menschen zusammen sein wollen. Natürlich wird es Menschen geben, die mit humanoiden Robotern und künstlichen Intelligenzen zusammen sein wollen. Es wird einen Mix geben, sehr wahrscheinlich auch. Und da gibt es ja auch viele verschiedene Theorien. Was passiert denn, wenn die künstliche Intelligenz uns besser kennt als wir uns selbst? Und dann in einem bestimmten Aspekt der Intelligenz, müssen wir mal vorsichtig sein, in einem bestimmten Aspekt der Intelligenz intelligenter wird. Mhm. Und dann beginnt automatisch Entscheidungen zu fällen. Das passiert ja auch automatisch. Warum passiert das automatisch? Weil ja schon jetzt zum Beispiel BlackRock, ein amerikanisches Unternehmen, das am meisten Geld verwaltet, das entscheidet gar nicht mehr selbst, in welche Aktien sie investieren, sondern dahinter steckt die künstliche Intelligenz. Und wenn ich eine gute Intelligenz habe als Regierung, eine künstliche Intelligenz, und ich arbeite mit der und die spuckt mir dann verschiedene Möglichkeiten, wie ich mich entscheiden soll, am besten aus, so, ja, dann hängen wir auch schon drin, dann sind wir abhängig von Algorithmen, die im Hintergrund laufen. Und das ist eine große Gefahr, ja. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es eine Eigendynamik entwickelt. Wir wissen es nicht. Aber darum sage ich, Menschen wollen immer mit Menschen sein. Das heißt, wenn du herausfindest, was ist der Mensch, und herausfindest, was der Mensch ist und ihn unterscheiden wird von allem anderen, von der künstlichen Intelligenz beispielsweise, und du das in dir entwickelst, diese Fähigkeiten, das Menschsein entwickelst, ich glaube, dann wirst du immer Leute um dich herum haben, die gerne mit dir zusammen sind. Und das alleine ist wertvoll. Mhm. Also wenn Menschen einfach mit dir zusammen sein wollen, weil sie etwas in dir sehen, was sie selbst entwickeln wollen, weil etwas in dir sie anzieht, dann ist das alleine wertvoll. Egal in welcher Welt wir leben.
Mhm. Ja, spannend, was du sagst. Also es wird gewisse Dinge einfach nie zu ersetzen geben. Es wird nicht funktionieren. Und was ich auch so spannend finde, ist, wenn du sagst, da wird sowieso ganz viel passieren, da werden sich ganz viele neue Dinge ergeben. Zoomen wir jetzt nochmal ins Hier und Jetzt rein. Mhm. Da sitzt jetzt jemand und hört uns jetzt gerade zu und sitzt jetzt noch in seinem Job und hat ein schickes Büro, guckt aus dem Fenster, alles toll, alles mega bezahlt und so, aber irgendwie fühlt sich's nicht richtig an oder noch nicht vollständig, oder sind wir wieder beim Thema Erfüllung und Sinn. Wenn ich doch jetzt eh weiß, dass das alles kommt, wenn ich doch eh weiß, dass ganz viele Dinge uns irgendwann abgenommen werden und eine Veränderung ansteht, warum kann ich da nicht gleich diesen Weg gehen? Warum kann ich nicht gleich sagen, okay, dann gucke ich doch jetzt schon mal, was meine Berufung ist, dann gucke ich doch jetzt schon mal, wie ich einen Job für mich kreieren kann oder etwas finde, wo ich jetzt schon diese Welt unterstützen kann. Vielleicht auch so, wie ich sie mir vorstelle, halt eben anders. Weg von vielen Dingen, die wir jetzt gerade noch haben, die nicht optimal laufen. Mhm. Ja, wie zum Beispiel Massentierhaltung, Kriege, ganz krasse Unterscheidung, Rassismus etc. pp. Mhm. Also inwieweit kann ich dann jetzt nicht schon diesen Mut haben zu sagen, ich löse mich da jetzt schon raus? Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also erstmal ist das natürlich ein Prozess, der über Jahre geht und vielleicht Jahrzehnte. Wir wissen nicht, wie lange es geht. Mhm. Es kann auch schneller sein, als wir erwarten, weil es gibt so eine exponentielle Kurve, diese Hockeystick. Weißt du, wie die Hockeystick aussieht? So von der Kurve. Das ist nicht so eine normale Kurve, sondern auf einmal geht es dann steil hoch und dann können wir uns gar nicht mehr vorstellen, was exponentielles Wachstum ist. Mhm. Aber ich glaube, es hat mehrere Gründe und um mal einen Grund reinzubringen, ist, der Mensch hat elementare drei Grundbedürfnisse. Mhm. Das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen uns sicher fühlen, verbunden fühlen. Dann haben wir das Bedürfnis auch nach Stimulanz, also nach Abenteuer. Ich will stimuliert werden. Sport, Abenteuer, Reisen, Sex, leckeres Essen, Netflix schauen. Da gibt es natürlich für all diese Bedürfnisse gute Strategien, die dich stärken, und da gibt es Wege, die dich schwächen. Ja, also wenn ich jetzt zur Zigarette greife, um mich dann sicher zu fühlen, weil ich gerade für diesen Moment alle meine Probleme vergesse, oder ich stimuliert werde, wenn ich jetzt einen Joint anzünde, dann kann man sich darüber streiten, ist das jetzt für dich gut, stärkt dich das oder schwächt dich das? Und dann gibt es noch das Bedürfnis nach Dominanz, was wir auch angesprochen haben. Und das ist nichts anderes, als dass das, was für mich wichtig ist, dass ich möchte, dass das auch passiert dort, wo ich bin. Also Dominanz hat nichts mit laut schreien zu tun, sondern auch die leisen Frauen und Männer, die Introvertierten sowie auch die Extrovertierten, spielt keine Rolle. Jeder hat dieses Bedürfnis in sich. Und das bedeutet einfach, dass das, was du für, schau bei dir, du willst Veganismus. Du findest es toll, du stehst dafür, du sagst, hey, ich will am besten, dass alle vegan werden, kein Tierleid mehr. Und du setzt dich dafür ein. Das ist ein Bedürfnis nach Dominanz. Dass das, was für dich wichtig ist, das willst du, dass dort, wo du bist, das auch passiert. In deiner Familie, in deinem Unternehmen, in deiner Gesellschaft, in deinem Land, in der Welt. Das ist natürlich. Und diese Bedürfnisse kämpfen gegeneinander, wenn du so sehen möchtest. Weil Abenteuer, rausgehen, Stimulanz, Dominanz und Sicherheit. Oh, manchmal schwer, ja. Und Das ist sicher ein Grund, dass jeder diese Bedürfnisse in sich hat und die so gegeneinander kämpfen. Und dann gibt es ganz viele andere Gründe. Wenn ich unklar bin, ist es für mich schwierig, den ersten Schritt zu gehen. Mhm. Wenn ich jetzt wandern gehe und ist alles voller Nebel. Ich kann mich erinnern, einmal mit meinem Vater, mit meiner Mutter, Schwester waren wir wandern, irgendwo da in Pizzol, ich glaube 30 Minuten von hier. Und ich war jung. Und da war so viel Nebel, dass ich angefangen habe zu weinen. Ich habe meinen Vater nicht mehr gefunden. Ich dachte, ich gehe jetzt verloren. Da war ich komplett nicht mehr fähig, irgendwie klar zu denken, weil mein ganzes System voll Angst geflutet war. Das heißt, wenn da voll unklar alles ist, ich keine Möglichkeiten sehe, auszubrechen, dann wird es schwer. Dann ist es wichtig, aber zu wissen, du bist nicht allein. Es gibt Menschen da draußen. Menschen daraus, die du anschreiben kannst, über Instagram, wo du in Kontakt treten kannst, Bücher, Podcasts. Ja? Vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, der dich unterstützen kann. Wir sind nie allein. Wir glauben oft, wir sind allein. Aber oft ist es so, dass wir vielleicht zu feige sind, uns Hilfe zu holen. Weil die Frage ist ja, wie schön und wie gut fühlst du dich, wenn du Hilfe holst? Weil die meisten Menschen sagen, es geht nicht darauf, ich fühle mich gar nicht gut und gar nicht schön, wenn ich Hilfe hole. Ja, genau. Warum? Warum? Ja, innere Wunde von früher. Das heißt, es gibt tausende Möglichkeiten, warum Menschen nicht rausgehen, Mut entwickeln und ihre Träume leben.
Inwieweit glaubst du, und ich musste jetzt gerade an deinen allerersten Mentor denken, dass wir alle jemanden brauchen, der an uns glaubt?
Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir jemanden haben, der an uns glaubt. Vor allem dann, wenn wir selber nicht an uns glauben. Und ich glaube sogar, auf einem fundamental tiefen Level lernen wir erst an uns selbst zu glauben, wenn andere Menschen an uns glauben. Mhm. Weißt du, wir sind ja nicht allein in einem luftleeren Raum. Ich weiß, wir leben in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Das Individuum ist ganz, ganz wichtig. Die Kunst, dein Ding zu machen. Es geht um dich und dein und dies. Ist alles richtig, ist alles okay. Ist wichtig. Aber wir vergessen, dass wir nur funktionieren können, weil wir einander brauchen. Und auch bis zu einem gewissen Punkt füreinander da sind. Sonst würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Dass du hier sitzt und dass wir den Podcast machen, dafür braucht es über tausende Menschen. Menschen, die dieses Mikrofon gebaut haben, die es hierher geliefert haben. Es braucht die Gesetze, die dafür gesorgt haben, dass die Mitarbeiter auch anständig bezahlt werden und anständig mit ihnen umgehen, dass sie dieses Mikrofon gebaut haben. Es braucht ein Straßensystem, Finanzsystem. Wir alle brauchen einander. Es gibt nicht ein Self-Made-Millionär. Das ist ein Witz. Niemand ist Self-Made. Das ist ein Witz. Das heißt, wir brauchen mehr davon. Mehr Kollektiv, mehr wir auch. Natürlich das Individuum ja, aber das Individuum kann nicht ohne Kollektiv existieren. Also das Ich kann nicht ohne die Gruppe existieren. Ein starkes Ich gibt ein starkes Wir, ein starkes Wir, ein starkes Ich. Das ist miteinander verbunden. Und darum, ja, sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die etwas in dir sehen, was du vielleicht noch nicht siehst. Ein Potenzial, wo du noch nicht genau für dich festgestellt hast, das könnte ein Potenzial sein. Mhm. Weil du es nicht siehst, bist du bedeckt von deinen Schmerzen, von deinen Wunden aus der Vergangenheit. Wenn da jemand hast, der sieht, dass ich sehe etwas, was du nicht siehst in dir und ich glaube daran, ist wichtig, natürlich. Und gleichzeitig brauchst du aber auch kompetente Leute. Weißt du, es gibt so viele Coaches da draußen, die einfach nicht kompetent genug sind. Ist schon okay. Jeder muss irgendwo anfangen, das ist schon auch wichtig. Wie in allem, es gibt Menschen, die sind kompetenter und es gibt Menschen, die sind weniger kompetent. Aber es ist wichtig, dass du die kompetenten Leute suchst, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Und wenn du Leute hast, die dich nicht nur verstehen, die nicht nur an dich glauben, sondern auch die Kompetenz verfügen, die Fähigkeiten verfügen, gemeinsam mit dir an den inneren Wunden zu arbeiten, sodass du dich davon befreien kannst und dann gemeinsam mit dir einen Weg zu finden, eine Strategie zu entwickeln, eine Vision zu finden, dein Warum gemeinsam herauszufinden und dich dann darin zu unterstützen. Das ist schon wichtig.
Ja.
Und diese Menschen wird es immer geben. Auch in 20, 30 Jahren noch.
Sehr cool. Ja, so mega gut erklärt, finde ich ganz spannend, deine Sichtweise da nochmal zu den Dingen. Was mich nochmal interessieren würde, lass uns nochmal einen Sprung machen zu diesem Punkt von dem von diesen Wettkämpfen, also du hast ja schon ein ganz krasses Unternehmertum bewiesen, ne? Dieses so, okay, ich hole das jetzt alles hierher, wir machen es geil, wir machen es mit Glitzer und Glamour. Wie ging es denn weiter? Weil wir sitzen ja heute hier zusammen, weil du ja in einem ganz anderen Bereich tätig bist, nämlich eben genau das, was du gerade beschrieben hast, Menschen so auf diese Weise an die Hand zu nehmen, dass sie sich überhaupt entfalten können. Inwieweit oder wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Weg und auf einmal bin ich jetzt krasser Unternehmer geworden. Also wie ist es passiert?
Also ich wollte ja immer mein eigenes Ding machen. Mhm. Wollte immer frei sein und auch Geld verdienen, genug Geld haben. Ich wollte immer im Fülle leben auch. Und das war ja so der Zug, auch mein eigenes Ding zu machen. Ich wusste nur nicht, wie. Ich habe verschiedene Dinge probiert. Ich wusste aber, wenn ich offen bleibe, dann kann ich die Züge sehen, die vielleicht an mir vorbeifahren. Und manchmal verpasse ich einen Zug, steige ich nicht ein, bin zu langsam, zu motiviert, glaube nicht an mich. Aber manchmal kommt der passende Zug vorbei. Dann steige ich ein, merke aber, naja, ist doch nichts, steige ich wieder aus und ich bleibe wieder stehen. Ich bleibe stehen, Augen offen, Ohren offen. Ich gehe neugierig offen durch die Welt. Und dann irgendwann kommt der nächste Zug. Ah, super, das ist ein Zug. Bodybuilding. Ah, was? Das könnte es sein? Okay, steige ein, gib alles. Und so bin ich jetzt zum Unternehmertum gekommen. Ja.
Das ist total spannend, weil die meisten Menschen zögern ja ganz, ganz lange, also sind vielleicht noch irgendwie im Angestelltenverhältnis, was auch immer, um dann irgendwann mal den richtigen, perfekten Sprung zu machen. Warum? Weil sie Angst haben, dass es schief geht, dass es nicht funktionieren kann, dass sie scheitern. Was ja auch wieder alles Mögliche in uns aktiviert von, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ja, ich bin dumm. Alles, was du auch jetzt schon gesagt hast, steckt ja auch in vielen Menschen drin, so dieser Beweis von, ich habe es nicht hingekriegt. Und dann stehen sie da wieder. Aber das ist ja eigentlich genau das. Unternehmertum heißt ja auch, Dinge auszuprobieren, Dinge zu unternehmen und sie im Zweifelsfall wieder zu lassen, dann mache ich was anderes.
Genau.
Ja, und das ist ja das, was du halt so krass bewiesen hast. Ja? Und jetzt bist du ja auf einem komplett, naja, ich will nicht sagen komplett, es ist ja alles irgendwie eins, aber du bist ja jetzt heute nochmal auf einem komplett anderen Level, um Menschen viel tiefgehender auch
anders zu
begleiten. Ne?
Ja, ich glaube, weißt du, wenn ich mir überlege, was ist denn das, was wäre so die wichtigste Grundkompetenz, die dafür sorgt, dass alles andere schon irgendwie zusammenkommt. Mhm. Und das ist letztendlich ist das Urvertrauen. Und Urvertrauen kann ich aber nur aufbauen, wenn ich ein bestimmtes Level von Verbundenheit spüre. Verbundenheit zu Menschen, die mich vielleicht tragen, oder es fängt vielleicht dort an. Ja, es fängt dann dort an, wenn ich die Erfahrung mache, hey, ich fühle mich verbunden, ich werde getragen. Wenn ich dann die Erfahrung mache, ah, es geht über Menschen hinaus. Ich spüre da vielleicht, dass eine Verbundenheit zu Tieren, eine Verbundenheit zu Natur, oder ist eine Verbundenheit zu diesem Planeten, oder ist eine Verbundenheit zum Universum, das ist eine Verbundenheit zum gesamten Kosmos, zu der ganzen Existenz, die ich in mir finden kann. Wow! Und dann ist es so, dann fühle ich mich hier eingebettet. Dann sehe ich mich nicht nur als ein getrenntes Teilchen in einem Ökosystem und da ist das Ökosystem und ich bin ein getrenntes Teil, sondern dann erlebe ich mich ja als ein Teil von etwas, von dem größeren Ganzen und vielleicht auch als das größere Ganze auch, weil ich vielleicht irgendwann merke, naja gut, irgendwie, wenn ich tiefer in diese Verbundenheit sinke, dann merke ich auf einmal, dass ich als der kleine Patrick und der Berg da draußen oder der Marcel oder die Nina oder was auch immer hier existiert, dass sich da ja letztendlich, man könnte sagen, dass es da keine Trennung mehr gibt, wenn ich tiefer sinke. Es ist wie die Welle, die dann in sich hineinschaut und merkt, ah, sie ist ja auch das Meer und durch das Meer ist sie verbunden mit all den Wellen. Und man könnte sagen, ist sie gleichzeitig auch irgendwie all die Welle. Oder sie ist die Nässe, die in allen Wellen präsent ist und im Meer. Und das nenne ich ja, damit beschäftigt sich die Mystik, die innere Wissenschaft, weil es geht über die Psychologie hinaus. Es gibt eine andere Strömung, die sich aus der Psychologie entwickelt hat, die transpersonale Psychologie, kennst du vielleicht, von verschiedenen Vertretern, aber Stanislav Grof ist da einer der Hauptvertreter, weil die gecheckt haben, Moment mal schnell, da gibt es noch mehr als nur dieses Persönliche von mir, sondern da gibt es auch etwas was in mir, was scheinbar so scheint es, so erlebt man das, so erlebe ich es, was über die Persönlichkeit hinausgeht, was viel größer ist als ich, was ich aber gleichzeitig auch bin. Und das eröffnet einen ganz neuen Raum von Verbundenheit und von Urvertrauen. Mhm. Und wenn ich beginne, das ein bisschen zu berühren, so 1, 2, 3 Schlücke zu nehmen, das reicht meistens schon, wenn ich nur einen kurzen Schluck nehme. Aber ich kann das natürlich dann vertiefen, 2, 3 Schlücke im Gläser, im Glas trinken und mehr da ankommen. Dann löst sich die Angst auf vor dem Scheitern, vor dem Sterben, vor dem ganzen Schmerz da draußen. Das bedeutet nicht, dass es keinen Schmerz mehr gibt. Und das bedeutet auch nicht, dass die Angst nicht da wäre vor dem Schmerz. Ich muss das präzise kommunizieren. Aber es bedeutet, dass du über die Angst und über den Schmerz hinaus gereift bist. Und ich glaube, dann fängt das Leben an, Züge zu nehmen, die für die meisten Menschen nicht vorstellbar sind. Und das kann jeder tun. Jeder tun, aber es braucht auch nochmal die anderen, die Unterstützung. Weil wenn ich mich selbst nicht verbunden fühle zu mir, dann wäre der nächste erste Schritt, dass ich eine Verbundenheit aufbauen kann zu irgendjemandem. Wenn ich eine Verbundenheit spüre zu dir, dann kann ich anfangen auch zu spüren, okay, ich fühle mich und ich fühle dich und ich fühle, wie du mich fühlst. Und dann entsteht Beziehung, so entsteht Intimität. Aber nee, ich bin hier und ich kann mich fühlen, ich fühle dich und ich fühle, wie du mich fühlst. Das ist Intimität. Aber da muss ich ja im Kontakt sein. Und das kann ich aber lernen. Und wenn wir das haben, dann bist du auch bereit, die Risiken einzugehen. Es ist schmerzhaft, klar, aber du kannst darüber hinaus. Es ist unangenehm, wenn du ein Projekt starten möchtest und du dann scheiterst, vielleicht Geld verlierst und dann zu deiner Familie gehen musst, wenn sie dich unterstützen kann und will. Oder selbst schauen musst, wie du über die Runden kommst. Vielleicht auch auf der Straße lebst für eine bestimmte Zeit. In ein anderes Land gehst oder einen Job mal annimmst, der vielleicht jetzt nicht dein Lieblingsjob ist. Schau, ich weiß, ich könnte jeden Job tun, solange er für mich in mein Wertesystem passt, ethisch korrekt ist. Ich kann alles tun, ich habe kein Problem. Ich kann Toiletten putzen gehen am Bahnhof, ich kann Abfall einlesen gehen, ich kann im Altersheim helfen. Das heißt, egal, wenn ich alles verlieren würde, alles, dann kann ich irgendwo wieder anfangen. Die anderen Menschen sehen mich, ist unangenehm. Da wird natürlich wieder mein Teil getriggert. Ich bin nicht gut genug, ich bin schwach. Es wird sehr unangenehm sein. Aber ich werde es halten können. Weil es einen Teil in mir gibt, der darüber hinaus ist. Und wenn das da ist, ja, dann kannst du dich rumexperimentieren, dann hast du mehr Flexibilität im Leben. Also das heißt, das kann man entwickeln, Mut kann man entwickeln, aber Verbundenheit ist wichtig. Urvertrauen kann man entwickeln. Wenn das da ist, dann kommt alles von allein. Dann gehe ich raus, ich experimentiere, ich mache Fehler, ich lerne Menschen kennen, entwickle mich, ich falle zurück, ich mache 3 Schritte rückwärts, 4 nach vorn und ich werde meinen Weg irgendwie finden. Alles, was ich brauche, ist Urvertrauen. Das ist die wichtigste Qualität. Wenn die da ist, ist alles da. Kann ich mir alles holen. Wenn ich wieder auf die Welt kommen würde und ich könnte mir etwas auslesen, was garantiert da wäre. Ich brauche nur Urvertrauen. Wenn das da ist, egal, alles andere kommt. Macht das Sinn für dich?
Voll. Total. Und ich finde es so schön, wie du es auch gerade jetzt nochmal beschrieben hast, weil ich das erste Mal in meinem Leben in dieser Art und Weise selber spüre. wahrnehme und eine Ruhe habe wie noch nie zuvor. Und das ist genau, was du gesagt hast, wenn ich erstmal weiß, was ich kann oder auch vielleicht worauf ich verzichten kann, wir haben ja auch schon gesprochen über die Hütte und ja, was man alles wirklich so braucht, aber trotzdem den Wunsch hat, natürlich auch mehr haben zu wollen, um wieder Dinge zu bewegen etc. pp., aber es halt einfach nicht braucht und diese Ruhe und Gewissheit hat, ich kann eigentlich alles machen, wenn ich es will.
Ja.
Das ist so eine Ruhe und Freiheit auf einmal und dann kann ich auch einfach mal ein Risiko eingehen und Dinge ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, dann halt nicht. Und das ist halt einfach dieses krasse Geschenk und das ist aber eine heftige Reise, da überhaupt erstmal hinzukommen und da den ersten Schritt zu gehen.
Das ist eine Reise, klar, ja. Aber wir alle werden hier reingeboren in diesen Strudel, den wir Leben nennen. Mhm. Und wir alle wollen herausfinden, wie das Ganze hier irgendwie funktioniert und wer ich bin und was ich hier tue. Und das ist Menschsein. Wir teilen das mit allen Menschen. Menschsein ist nicht nur leicht. Menschsein ist auch schwer.
Mhm. Und wenn ich doch weiß, dass Menschsein eh schwer ist, dann kann ich es mir doch auch eigentlich schön machen, oder? Und so viel Genuss wie möglich zum Beispiel einfach in mein Leben einladen, ohne jetzt ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass ich jetzt vielleicht glücklicher bin, gerade als jemand anderes.
Ja, ich kann diese Absicht in mir entwickeln und dann dieser Absicht mehr und mehr folgen und schauen, was steht mir dann vielleicht noch im Weg, wenn ich dieser Absicht nicht so gut folgen kann und dann beginnen, damit zu arbeiten. Und das ist dann auch wieder Teil des Wegs. An mir zu arbeiten. An uns allen zu arbeiten.
Ja.
Ja. Das ist auch ein schöner Weg.
Ja.
Ich meine, weißt du, das Leben ist schon kurz. Ist wirklich kurz. Ich hatte mal eine Nahtoderfahrung und als ich dann wieder da war, oder lass uns sagen, ich kann das von verschiedenen Perspektiven betrachten, aber als das wieder da war, was ich glaubte, was ich bin, nämlich da der Patrick, die Persönlichkeit, dann habe ich für mich erlebt, dass das Leben, das ganze bisherige Leben, was ich gelebt habe, ist ein Augenwimpernschlag. Es ist ein Augenwimpernschlag und dann kommt erstmal nichts. Und nichts kann sich der Mensch nicht vorstellen. Das geht über den Verstand hinaus. Genauso wie Unendlichkeit kann der Mensch sich nicht vorstellen. Das geht über den rationalen Verstand hinaus. Aber dann die Erfahrung zu machen, krass, das ganze Leben, was ich gelebt habe, zack, Augenwimpernschlag. Und ich glaube, dass wir alle, wenn wir eines Tages sterben werden, diese Erfahrung machen werden. Und wir denken so, was, krass, das ganze Leben nur ein Augenwimpernschlag. Ich kann es gar nicht glauben. Und dann das war's. Das war's. Es ist einmal ein- und ausatmen. Einmal einen Schluck Wasser nehmen. Ganz schnell. Es kommt dir vor wie, pack. Das ist eine Illusion, Zeit. Wir leben in einer harten Form von Illusion, was Zeit angeht. Krater, also wirklich richtig krasse Illusion.
Was habe ich dann alles nicht gemacht, ne?
Ja, klar. Was habe ich dann alles nicht gemacht? So, und du wirst dich nicht fragen, oder sagen, nee, super, ich bin jetzt möglichst sicher durchgekommen.
Mit Sicherheit nicht, nein.
Ja, und ich glaube, jeder muss sich irgendwann die Frage stellen, jede und jeder, bin ich hier auf der Welt, um möglichst sicher durchzukommen? Es kann ja sein, dass da auch ein Ja zu dir spricht, das ist ja auch okay. Weil wie gesagt, wir haben diese drei Bedürfnisse, Sicherheit, Dominanz, Stimulanz. Aber für mich war die Frage immer klar, nee, um möglichst sicher durchzukommen, bin ich nicht hier. Ich habe gerne ein kurzes Leben, aber ein intensives Leben, ein integres Leben, wo ich zu mir stehe, wo ich das, was ich glaube, was für mich richtig ist, dass ich diesen Weg auch gehe. Anstatt ein langes, sicheres Leben, was leer war. ohne Inhalt, ohne Tiefe. Und Tiefe und Inhalt geben dir die Erlebnisse, die du machst, die angenehmen und die unangenehmen.
Ja. Patrick, ich glaube, da war ganz schön viel Deep Shit dabei. Ich fand's mega. Und ich würde, eine letzte Frage habe ich noch, beziehungsweise vielleicht mal angenommen, es wäre dann so dieser letzte Tag. Vielleicht ist es auch heute, vielleicht ist es auch jetzt.
Kann sein.
Dieser Moment.
Yeah.
Wenn morgen im Prinzip alles dann egal wäre, was würdest du heute den Menschen sagen, wenn du zu allen Menschen sprechen könntest?
Eigentlich genau das. Schau, du wirst sterben. Du weißt nicht wann. Das Leben ist ein, könnte man sagen, ein Tanz zwischen Zeit und Energie. Manche Menschen haben noch so viel Zeit, aber keine Energie mehr. Sind gebunden an eine Krankheit, der Körper limitiert, aber sie haben noch so viel Zeit. Bei manchen Leuten läuft die Zeit ab, aber sie hat noch so viel Energie, werden herausgerissen durch Unfall, Krankheit, was auch immer. Du weißt nie, wann dieser Tanz zwischen Zeit und Energie endet. Es kann in jedem Moment sein, wie du sagst. Morgen, heute, letzte Kuss, letzte Podcast-Episode, letzte Sonnenstrahlen, letzter Wind, der dein Haar durchströmt, letzte Pizza, die letzte vegane Pizza, letztes Mal kuscheln mit meinem Hund Jackie. Never know, you never fucking know. So darum, ja, du wirst sterben. Und es ist nichts Morbides, sei dir dessen bewusst und gewahr und komm mit deiner Sterblichkeit in Kontakt, lauf nicht von ihr weg. Es kann dein bester Mentor sein. Der Tod kann deine beste Mentorin, bester Mentor sein. Lass dich von ihm führen, lass dich von ihm durchdringen, lass dich von ihm lehren, hier zu sein, präsent zu sein, die Entscheidungen zu treffen, die zu dir passen, die du willst, nach der du dich sehnst. Du wirst sterben. Beginne jetzt zu leben. Das ist alles, was ich sagen würde.
Dankeschön. Patrick Reiser, vielen Dank, dass du bei uns in unserem Podcast warst. Es war wirklich eine absolute Bereicherung. Vielen Dank, dass es dich gibt, dass du diese Arbeit machst, dass du dir die Zeit jetzt hier genommen hast. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
Euch auch.
Dankeschön.
Danke dir vielmals, dass du mich hier interviewt hast. Vielen lieben Dank, Stefanie.
Wow, was war das bitte für ein Knaller-Interview. Ich habe mich mega gefreut, mit Patrick Reiser in diesem Austausch zu sein und über die Themen Bewusstsein, Spiritualität und natürlich auch alles, was das Leben so mit sich bringt, an Abenteuern und Herausforderungen zu sprechen und vor allen Dingen auch, was das Geschenk dahinter ist, was es für uns bedeutet und wie wir vor allen Dingen auch damit die Welt neu gestalten können. Yes, also wenn du inspiriert bist, wenn du es cool fandst, hinterlass uns unbedingt eine Rezension. Wir freuen uns mega über deine Bewertung. Du kannst den Podcast auch super, super gerne teilen. Also wenn es da draußen jemanden gibt, wo du sagst, der muss das unbedingt hören, dann leite diesen Podcast unbedingt weiter, damit auch noch andere Menschen davon profitieren. Yes, und wir packen natürlich alle Infos zu Patrick hier bei uns in die Shownotes, sodass du ihn auf jeden Fall auch findest, wenn du das möchtest. Und ansonsten freue ich mich natürlich mega, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist bei Vegan Erfolgreich Glücklich.